Eigentlich soll es bei diesem EU-Gipfel heute in Brüssel um europäische Themen gehen, um Wettbewerbsfähigkeit, den Binnenmarkt und neue Regeln dafür. Aber man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass die außenpolitischen Krisen, also der Krieg in Nahost, in der Ukraine, auch diesen Gipfel überschatten werden. Nicht nur, weil die Energiepreise durch die Decke gehen, sondern auch, weil sich die EU entschlossen gegen die USA, gegen den US-Präsidenten stellt und seine Bitte, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Das ist nicht unser Krieg, sagt die EU, sagt auch der deutsche Kanzler. Über die Konsequenzen, die diese Hilfsverweigerung nach sich ziehen könnte, spreche ich mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Sie ist im EU-Parlament die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und am Telefon. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Frau Schwarte.
Sie nennen den Iran ja die Pestbeule auf dieser Erde, mitverantwortlich für viel Terror und Konflikte, die auch der EU zu schaffen machen. Ist das wirklich nicht unser Krieg?
Berührt natürlich unser Interesse. Ich hätte es an Herrn Merz' Stelle nicht so verkürzt gesagt, denn wenn man sich reduziert darauf, wer den Iran angegriffen hat, mag man das sagen. Aber es ist in unserem Interesse und ich erinnere daran, dass es kein Jahr her ist, dass im Kontext militärischer Angriffe auf Ziele im Iran seinerzeit der Kanzler gesagt hat, dass die anderen unsere Drecksarbeit machen. Also offensichtlich hat er schon erkannt, alle wollen, dass die Mullahs weg sind, aber keiner will eben sich daran beteiligen. Und machen wir uns doch nichts vor. Nicht nur die iranische Bevölkerung hat gehofft, dass durch das Bombardement der Israelis und letztlich der Amerikaner sie auch ihrer Freiheit näher kommen, sondern das hat auch der Kanzler gehofft. Und jetzt merkt er, dass die Lage, wie er auch selber sagt, deutlich komplexer ist.
Sie finden also, wir sollten uns nicht länger raushalten und das Mullah-Regime stürzen?
Nein, wir sollten dem amerikanischen Präsidenten erklären, dass der Wunsch, dass Europa sich dort einbringt, militärisch seiner Seite vielleicht hoffnungswert ist, aber dass wir das überhaupt nicht können. Schauen Sie mal die Straße von Hormuz, und das wissen auch die Amerikaner, und das zeigt übrigens auch, dass sie da ohne Plan reingegangen sind, ist eine Seestraße, ist eine Meerenge, die ist möglich, da können zwei Tanker sich begegnen, das sind zwei Fahrspuren, je 3 Kilometer breit. So eine Seestraße außer Kraft zu setzen, ist relativ einfach. Da können Sie kleine Schiffe nehmen, da kann man Minen legen, Unterwasserdrohnen nutzen, Überwasserdrohnen und so weiter und so fort. Das heißt, Sie können das relativ schnell zumachen. Und das hat Iran immer angedroht, wenn man sie angreift, übrigens seit 1979, seit dieses schreckliche Regime da ist.
Warum kann man da nicht reingehen?
Das kann ich Ihnen sagen. Weil sie können nur wirkungsvoll reingehen, wenn sie letztendlich Bodentruppen schicken. Das weiß auch der amerikanische Präsident. Nämlich dort gibt es die Verladeinsel Chark, die auch angegriffen worden ist. Gegenüber liegt das Festland, die Stadt Bandar Abbas. Da leben 700.000 Menschen. Die müssten eingenommen werden mit Bodentruppen, mit Luftwaffe. Sie brauchen einen Hub zum Versorgen. Sie brauchen die entsprechende Logistik. Das heißt, die Europäer können, und es wäre auch völlig jenseits unserer Möglichkeiten, auch ein Fehler, dort mit Bodentruppen reinzugehen. Und deswegen der Hilferuf der Amerikaner zeigt im Grunde genommen nur, oder besser gesagt, des amerikanischen Präsidenten. Ich weiß nämlich, dass das Militär ihm klar gemacht hat, was das letztendlich für ein Risiko bedeutet, dass das für uns nicht machbar ist und wir sollten es auch lassen.
Es gibt ja Vorschläge mit der EU-Operation namens Aspides, die ja seit 2 Jahren schon für den Schutz der Handelsschifffahrt durchs Rote Meer kreuzt, um Angriffe der Houthi-Rebellen zu unterstützen, dass die Operation ausgeweitet wird, zum Beispiel auf die Straße von Hormuz. Nicht möglich?
Nein, das ist nicht möglich. Erstens gibt es das Mandat nicht her. Zweitens ist Aspides, sitzen dort 2,5 Schiffe, ein italienisches, ein griechisches, zeitweilig ist eine französische Fregatte noch unterwegs. Dieses Mandat ist ein völlig anderes Mandat. Und nochmal, wir haben die Logistik nicht. Man kann ein Mandat nicht einfach ausweiten. Es müssten viel mehr Schiffe hin. Wir müssten die Luftwaffe aktivieren. Wir bräuchten Hubs, um die Menschen zu versorgen. Übrigens sind an Bord der Schiffe auch Soldaten und Soldatinnen. Wer das fordert, mit Verlaub, hat wirklich keine Ahnung, wie militärische Prozesse gehen. Und deswegen sollte man sowohl der Kanzler als auch andere sich vielleicht kurz mal informieren, wie sowas funktioniert. Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Was müssen wir machen? Wir müssen dem Präsidenten erklären, dass wir das nicht können, dass wir das nicht wollen und dass wir uns letztendlich um die Ukraine zu kümmern haben. Und ich glaube, das ist wesentlich, denn ich war entsetzt gestern, als der Kanzler sagte, das ist nicht unser Krieg, so weit, so gut. Die Antwort des Präsidenten war, die Ukraine ist auch nicht sein Krieg und damit sind wir jetzt wieder in Europa.
Ja, genau. Welche Folgen hat denn dieser Krieg im Iran denn für die militärische Unterstützung? Der US-Präsident hat da deutlich gemacht, dass er not amused ist über die Haltung der Europäer, um es mal milde auszudrücken. Und wir haben ja auch in Europa durchaus nicht einheitliche Ukraine-Unterstützung. Ungarn boykottiert die Freigabe von Milliardenkrediten an das Land immer noch. Auch das Thema heute auf dem Gipfel. Also da bewegt sich auch wenig. Das heißt, wie selbstbewusst kann Europa da überhaupt auftreten gegenüber Trump?
Naja, relativ nur selbstbewusst, denn in der Tat, es gibt Fähigkeiten, die die Amerikaner haben, Aufklärung und Zielerfassung, die wir in der Form nicht haben. Aber das Thema ist doch schon seit 3 Jahren, wenn wir das richtige Material schicken würden, wenn wir endlich, und der Kanzler drückt sich da ja auch weg, den Taurus schicken würden, um Ziele, militärische Ziele auf russischem Boden endlich zu zerstören, damit sie nicht weiter angreifen, dann wäre der Ukraine extrem geholfen. Das sind alles Dinge, die der Kanzler auf der einen Seite verweigert bei den 90 Milliarden. Sie sagten es gerade, blockiert Ungarn. Das Problem wird unter Umständen von den Ungarn am 12. April gelöst, ist aber ein grundsätzlich strukturelles Problem in Europa, dass wir brauchen, die Mehrheit entscheidet und nicht, dass einzelne Regierungschefs sozusagen diese Hilfe verweigern.
Also Sie meinen mit der Ungarnwahl?
Nein, Sie brauchen im Grunde eine Zwischenfinanzierung. Die Ukraine braucht das Geld. Auch wirtschaftlich übrigens braucht sie es. Ich hoffe, das wird heute geregelt. Richtig, in Ungarn sind die Wahlen. Aber es geht doch darum, dass wenn Europa endlich die Ukraine zu 100% unterstützen würde, es sind nur einige Staaten, die es machen, zugegeben, Deutschland macht sehr viel, das reicht aber vorne und hinten nicht, dann könnten wir uns auf den europäischen Kontinent konzentrieren und den Amerikanern oder wem auch immer überlassen, endlich die Mullahs zu beseitigen. Das Problem ist, und das ist in Europa und das ist in Deutschland, wasch nicht, aber mach mein Fell nicht nass. Und so funktioniert das eben nicht.
Na, da muss man das Fell der Ungarn jetzt mal nass machen. Wie kann denn da Druck aufgebaut werden?
Naja, erstmal die Menschen in Ungarn gehen zur Wahl. Es ist eine demokratische Wahl. Und wir hätten natürlich schon längst Druck aufmachen können, denn die EU hat Regeln, die EU hat Werte. Und wer diese ständig konterkariert, übrigens auch im eigenen Land, und das macht Viktor Orban, die Menschenrechte werden nicht eingehalten, die Presse wird milde ausgedrückt eingeschränkt, dass man ihnen das Stimmrecht entzieht und vor allen Dingen keinen Cent mehr überweist. Schauen Sie, wenn Sie jetzt nach Ungarn schauen, Viktor Orban nutzt ja auch europäisches Geld, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um einen unglaublich widerwärtigen Wahlkampf zu führen, widerwärtig, indem er im Netz sozusagen historische Geschichten erzählt. Er würde angegriffen, er geriert sich als Gegner der EU, er beißt die Hand, die ihn füttert, und das darf sich Europa einfach nicht mehr gefallen lassen. Und deswegen, wir hoffen auf das ungarische Volk, aber auf der anderen Seite muss Europa auch endlich den Weg finden, die Mehrheit entscheidet, nicht ein Einzelner, und der unsere Werte mit Füßen tritt und unser Geld missbraucht, der kriegt keinen Cent mehr. Mhm. Ich glaube, das versteht auch Viktor Orban.
Auch Bundeskanzler Merz sagte gestern, Europa müsse selbstständiger werden und sich nicht unter Wert verkaufen. Aber wie selbstbewusst tritt denn Europa auf von einer europäischen Verteidigungsunion zum Beispiel, die uns wirklich unabhängiger machen könnte von der NATO, von den USA, sind wir ja noch weit entfernt.
Ja, wir sind auch deswegen, wissen Sie, das sind immer so Sprüche, die da geklopft werden. Das ist ja gut, dass wir einen Kanzler haben, der außenpolitisch präsent ist, im Gegensatz zu seinem Vorgänger. Aber der Wahrheit geschuldet ist doch, dass, und zwar gerade, dass Deutschland das machen kann, wir müssen in Europa wettbewerbsfähig werden, wir müssen einen Kapitalmarkt zulassen, dass auch privates Geld einfließt. Wir müssen die Regeln, daran arbeiten wir übrigens gerade massiv, die Regeln reduzieren. Wenn wir wettbewerbsfähig sind, dann sind wir deutlich stärker als die USA, dann sind wir sowieso deutlich stärker als Russland, dann sind wir. Daran sollte sich der Kanzler beteiligen und wie gesagt, nicht mit kurzen Sätzen diese Welt erklären, weil so einfach ist sie eben nicht.
Und die Drohung des US-Präsidenten nicht ernst nehmen?
Doch, die muss man sehr ernst nehmen. Deswegen ganz wichtig, mit ihm ins Gespräch zu kommen, ihm zu sagen, dass wir im Iran militärisch die Kapazität objektiv nicht haben. Und auf der anderen Seite, dass wir Geld in die Hand nehmen, dass wir unser Militär stärken, dass wir die Ukraine unterstützen. Wir müssen halt reden. Und im Übrigen wäre es auch sehr hilfreich, wenn es Vermittlungen gäbe im Iran. Denn die ganzen Nachbarstaaten, da brennt ja die ganze Hütte. Der Iran greift ja auch seine Nachbarstaaten an. Sogar ein Land wie Oman wird angegriffen, was sozusagen freundschaftlich verbunden ist mit dem Iran, weil sie sich gegenüberliegen an der Straße von Hormuz. Also es wäre hilfreich, wenn die Diplomatie wirkt. Und die wirkt natürlich nicht, wenn man im Bundestag das nur auf einen Satz reduziert und mit Verlaub auf die Hose macht. aber diese dicke Hose gar nicht hat, sondern machen wir uns nichts vor, da ist viel Luft in der Hose und unsere Aufgabe ist es, dass da mehr Substanz reinkommt und dann können wir auch mit den Großen mitreden.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt das von der FDP im EU-Parlament, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Wir haben vor dem EU-Gipfel heute über die großen Themen gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Schwarte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.